Man kann Folgendes dazu sagen. Wenn man politische Ontologie sagt, oder Theologie sagt, was meint man eigentlich? Man meint, dass wir haben so eine Ebene des Rechts, und diese Ebene des Rechts ist ja irgendwie explizit formuliert. Das heißt, es gibt Gesetze, es gibt Entscheidungen der Gerichte, ja, es gibt diese ganze Regelwerk, die man irgendwie folgt. Und dann fragt man sich sozusagen, kann man sich zumindest, oder kann man sich nicht? Ja, das ist eine interessante Frage. Und diese Frage entscheidet eigentlich alles. Kann man sich die Frage stellen, ist das Recht gerecht insgesamt? Oder nicht? Es gibt sicherlich eine Weise, diese Frage zu beantworten, die ja angelsächsisch ist, wie wir alle wissen. Ja. Das Grundprinzip der angelsächsischen Rechtsphilosophie besteht darin, dass man das nicht darf. Ja, das heißt, die Frage nach dem Recht und nach der Gerechtigkeit des Rechts kann wiederum nur innerhalb des Horizonts des Rechts gestellt werden, sonst hat diese Frage gar keine Bedeutung. Ja, wenn zum Beispiel jetzt haben wir eine Situation, bei der schon seit 3 Jahren mindestens, aber intensiv seit 2 Jahren in den USA die Frage geführt wird, ob das geltende Recht okay ist, um Terrorismus zu bekämpfen. Muss dieses Recht erweitert werden, muss dieses Recht modifiziert werden, was soll damit geschehen? Das ist eine Diskussion, die ganze Gesellschaft in diesem Fall, und zwar zunehmend. Aber die sozusagen der Konsensus besteht darin, dass man meint, diese Fragen müssen gestellt werden, können gestellt werden, behandelt werden, nur im Kontext des geltenden Rechts. Ja, das heißt, die Veränderung des Rechts kann nur auf dem Rechtswege geschehen. Und sozusagen der unterschwellige Unzufriedenheit in den USA mit Bush, ja, die eigentlich sehr, sehr stark ist, besteht eben darin, dass das Verdacht immer wieder auftaucht, dass er an diesem Prinzip nicht hält. Dass er sozusagen Rechtsveränderungen und die Frage nach dem Recht, wenn man will, souveränizistisch oder schmitzianisch anlegt. Ja, das heißt, sozusagen, er bewegt sich in der Entscheidung und in der Diskussion darüber, was Recht ist, auf dem ontologischen Weg. Das heißt, er fragt sich, warum, was ist gerecht, jetzt unabhängig vom geltenden Recht. Ja. Und das ist etwas, was amerikanische Tradition zutiefst fremd ist. Und was übrigens historisch gesehen aus Deutschland kommt. Ja. Denn alle Rechtsberater von Bush, wie wir wissen, sind die Schüler von Leo Strauss, der emigriert ist aus Deutschland in den 30er Jahren und die Idee der politischen Theologie nach Amerika getragen hat. Und all diese Rechtsberater sind sozusagen politisch-theologisch in diesem Sinne. Was ist der Unterschied zwischen politischer Theologie und anglosächsischem Konzept des Rechts? Das war der Punkt, das war der hauptspringende Punkt für Schmitt. Ja. Er hat überhaupt angefangen, seine Aktivität mit der Kritik der angelsächsischen Rechts. Ja. Er vorstellen, das war Hauptthema des Ganzen. Und die Antwort war, sozusagen die Frage nach der Gerechtigkeit des Rechts muss entschieden werden jenseits des Rechts. Aber jenseits des Rechts bedeutet, und das ist die entscheidende Wendung, die die politische Theologie von Schmitt, aber auch die ganze politische Theologie der Weimarer Republik bezieht. Jenseits des Rechts bedeutet eigentlich, und das ist ja auch ein Missverständnis zu denken, dass Schmitt so etwas wie ein traditioneller katholischer Denker ist. Ganz im Gegenteil. Ist auf dem Unterfall des Rechts zu entscheiden. Ja, man kann sozusagen die Rechtsebene so verstehen, dass wir auf der einen Seite so etwa wie eine Rechtsebene haben, ja, dann über diese Rechtsebene erheben sich Staaten, politische Geschichte, vielleicht Religion, Verhältnisse. Aber es würde Schmitt sagen, unterhalb dieser Ebene, unterhalb der Ebene des Rechts, gibt so etwas wie, und das erklärt, warum wir das übernehmen, es gibt so etwas wie eine Lebensweise, ja, so eine Lebenspraxis, eine Lebensrealität, ontologische und theologisch bestimmte Lebensrealität eines Volkes. Und diese Lebensrealität diktiert die Gesellschaft. Damit, das ist sozusagen die Idee der kritischen Absicht Foucault. Und ich möchte Sie daraus aufmerksam machen, es ist immer gut, sozusagen so etwas wie das etwas im Kopf zu behalten, dass was wir heute erleben in Deutschland, zumindest, ist eine massive Rückkehr der politischen Theologie, auch wenn man das explizit nicht sagt. Aber Diskussionen sind politisch-theologisch und das sind der Integrationsdiskurs. Die Frage nach der Integration ist eine politisch-theologische Frage im Sinne von Karl Schmitt, weil das ist eine Frage ist, die unterhalb der geltenden Gesetze gestellt wird und geführt wird. Ja? Man sagt, Verfassungspatriotismus ist nicht genug, weil der Verfassungspatriotismus entspricht nicht der Wirklichkeit der deutschen Nation, der deutschen Patriotismus und sozusagen der historischen Substanz des deutschen Volkes und des deutschen Staates. Das ist das Argument, Fußballargument, einfach. Das ist das Argument der politischen Theorie schlechthin. Und man fragt sich dann, wenn die anderen, also nicht Deutsche, im Lande leben, welche sind die Erwartungen und Kriterien und Attitüden, die zu ihrem Anschluss bzw. Ausschluss führen können oder führen sollen, unabhängig davon, ob sie geltende Gesetze brechen oder nicht brechen. Das heißt, die Akzeptanz, die Latte für die Akzeptanz des Fremden in einer Kultur wird niedriger gelegt als die Ebene des geltenden Gesetzes. Das ist das, was Foucault als Normierungs- oder Normalisierungsdiskurs generell beschrieben hat. Ja, das heißt, ein Diskurs, der eine gewisse Normativität in der Gesellschaft schafft, die als die Voraussetzung für die Geltung der geltenden Gesetze anerkannt wird. Ja, das heißt, man stellt sich nicht so sehr die Frage, wie die geltenden Gesetze funktionieren, sondern man stellt sich vielmehr die Frage, was für ein Menschentyp, was für ein Bürger wir brauchen, um diese Gesetze erfüllen zu können. Ja? Das heißt, man sozusagen, man entfaltet eine gewisse Diskussion, man entfaltet einen gewissen Diskurs unterhalb der Gesetzesebene. Das ist nicht Diskurs nach dem geltenden Gesetz, das ist Diskurs nach dem Menschentyp und Lebensweise, die als Grundlage dieses Gesetzes dienen können. Ja? Diese Diskussion ist, wie gesagt, keine Diskussion, wie etwa die amerikanische Diskussion. Diskussion, das ist eine typisch europäische Diskussion, würde ich sagen, auf jeden Fall eine typische Diskussion der Weimarer Republik, die auch in Frankreich, in anderen Ländern zu Gelte gekommen ist. Wenn man diese Diskussion führt, dann fragt man sich, wie korreliert, ja, nicht wahr, wie korreliert so etwas wie ein Habitus, ja, eine gewisse Menschentyp, eben dieser normalisierte Mensch, ja, oder normierte, oder integrierte, ja, integrierte, wie soll dieser integrierte oder normalisierte Mensch aussehen, um sozusagen gesetztauglich zu werden? Das ist die Frage. Und dann scheiden sich die Geister. Das ist die Ebene, auf der sozusagen die Diskussion geführt wird. Aber die Positionen werden unterschiedlich sein. Leo Strauss, der dann emigriert ist nach Amerika, geht tatsächlich vom Vorhandensein so etwas des Naturgesetzes. Das heißt, ein Naturgesetz ist, der allgemein der menschlichen Natur entspricht. Also er positioniert so etwas wie die menschliche Natur per se. Und diese menschliche Natur muss angemessene Gesetze gefunden werden. Das ist eine neurosozialistische. Aber im Wesentlichen, wir unterscheiden platonische und strategische Tradition. Ja, die Tradition der Suche nach der allgemein menschlichen universalistischen Ordnung, die Natur der Menschen entspricht. Und dann muss man sich fragen, sozusagen, welche Gesetze, welche tatsächlich funktionierenden Gesetzgebungen dieser Natur entsprechen oder nicht. Zum Teil benutzt die deutsche Gesetzgebung jetzt, aber auch öffentliche Diskurs, diese Figur, wenn in Bezug auf die DDR. Wenn man sagt, das war ein Unrechtsstaat, die Idee eines Unrechtsstaates, die sicherlich widerspricht der Idee des positiven Rechts, bedeutet, dass die ganze souveräne Rechtsgebung eines Staates insgesamt als nicht rechtmäßig anerkannt werden kann. Das kann nur gemacht werden, wenn man auf so etwas wie ein universal geltendes Naturgesetz sich beruft. Ja. Dann kann man sagen, der ganze Staat ist ein Unrechtsstaat. Auf der anderen Seite, in einem anderen Sinne, in einer anderen Hinsicht, benutzt man schmittianische Gesetzauffassung gegen Leo Strauss, wenn es zum Beispiel um den Irak geht. Wo man sagt, dass Lebensrealität des irakischen Volkes es nicht zulässt, dass dort bestimmte Gesetze, universalgeltende Gesetze etabliert werden können. Und das ist eben das schmittianische Argument schlechthin. Das heißt, Schmitt, auch wenn man sagt, er ist ein Gegner des Pluralismus, ist ganz im Gegenteil ein Anhänger des Pluralismus. Das heißt, er sieht den wahren Pluralismus in der Abstreitung einer Abstraktion, universalistischer Abstraktion der menschlichen Natur per se. Schmitt eben sagt, es gibt so etwas wie das menschliche Geschlecht per se nicht, es gibt so etwas nicht wie die menschliche Natur per se, sondern die Lebenswirklichkeit eines jeden Volkes, wie er sagt, wird verankert in der Realität seiner geschichtlichen Existenz. Das heißt, man kann nicht sagen, sozusagen, was volksübergreifend und geschichtsübergreifend gelten sollte. Man hat keine Kriterien für die Setzung so etwas wie einer allgemeinen menschlichen Natur. Mehr noch, er unterstreicht immer wieder, dass eine solche Setzung totalitär und ungerecht wäre. weil eine solche Setzung potenziell mit sich die Gefahr bringt, oder mit sich die Gefahr bringt, ganze Völker als Unmenschen zu betrachten. Ja, wenn ich sage, dass es so eine wie allgemeine menschliche Natur gibt, und dann finde ich ein Volk, das dieser Natur nicht entspricht, das sozusagen deviant ist, dann kann ich leicht sagen, das sind Unmenschen. Ja, und das darf man nicht. Interessanterweise hat sozusagen Schmidt, sehr schmittische Denken, sehr starke multikulturelle sozusagen Komponente. Und das war auch der Grund, warum Schmidt so populär in den linken Kreisen geworden ist. Vor allem in den westlichen, also französischen und amerikanischen linken Kreisen in den 70er, 80er Jahren. Schmidt unterschreibt ständig, dass es so etwas wie die menschliche Natur nicht gibt, sondern die lebenspraktische und lebensgeschichtliche Realität der einzelnen Menschen. Allerdings meint er, dass diese Völker sich im Konflikt befinden. Und das bedeutet, dass Souveränität und Krieg einfach zur menschlichen Wirklichkeit gehören. Die Spaltung des Menschengeschlechts in einzelnen Völkern ist nicht etwas, was gesetzlich geregelt werden kann, sondern etwas, das bewiesen und durchgesetzt werden kann nur in geschichtlichen Praxis. Und diese geschichtliche Praxis ist nicht ausschließlich die Praxis des Krieges. Man kann sozusagen sein Denken nicht auf den Krieg zurückführen, die Verteidigung des Krieges, das wäre nicht richtig, aber schließt den Krieg als eine Option, wenn sie lebensgeschichtliche Grundlage der Existenz eines Völkers bedeutet. Dabei ist es nicht uninteressant, dass er eigentlich ein Gegner war eines totalen Krieges, sondern hat immer betont, alle Kriege müssen begrenzte und erreichbare Ziele haben. Das ist übrigens jemand, das war eine berühmte Formulierung von Kissinger, ja, der gewissermaßen ein Schüler von Herrn Schmidt war. Und er hat dieses berühmte Kriterium formuliert, man muss nie einen Krieg anfangen, weil man nicht ganz klare Vorstellungen hat, wie man diesen Krieg beendet. Ja, das heißt, sozusagen der Krieg muss ganz klare Ziele haben und man muss ganz klar sehen, wie man den Krieg beendet und den Frieden wiederherstellt. Und zwar, man beendet den Krieg dort und dann, wo sozusagen diese Bedrohung der Existenz einer völkischen Lebensweise behoben ist. Ja, er war kein Anhänger des Imperialismus und er war kein Anhänger der Expansion, sondern er war jemand, der dachte, einzelne Völker sind wie Gattungen, ja, so wie Tiergattungen. Ja, sie haben ihre Territorien, sie haben eine ökologische Bedingung der Existenz und die müssen gesichert werden und sie müssen, wenn nötig, auch mit den kriegerischen Mitteln gesichert werden. Aber sind sie gesichert, ist alles okay. Da kann man jetzt wieder Frieden schließen und so weiter übergehen. Das heißt, und da diese Ordnung hat er verstanden als eine theologische Ordnung. Theologische Ordnung insofern, dass diese Ordnung gut gegeben ist, insofern, dass die Trennung oder die Spaltung der Menschheit in einzelne Völker gut gegeben ist. Ja, Gott hat verfügt, dass die Menschheit nicht einheitlich wird. Babeltum wurde zerstört. Und diese Verfügung Gottes bedeutet, dass die Lebenswirklichkeit eines Volkes allein seine eigene Lebenswirklichkeit ist. Und dass das Volk, kein Volk, muss einen Anspruch auf der allgemeinen Gültigkeit erheben. Sondern jedes Volk muss sozusagen wie eine Tiergattung in seiner Lebenswirklichkeit bleiben und diese Lebenswirklichkeit leben, beziehungsweise in dem Sinne tut man da was, schreibt man sich ein in die Ordnung der Erde. Und der Sachs hat immer gesagt, es gibt zwei Ordnungen. Es gibt Ordnung der Erde, nach denen sozusagen Deutschland und alle anderen sind Teilnehmer leben. Und es gibt ozeanische Kräfte, wie England oder jetzt sozusagen USA, die eben universalistisch denken, weil sie das Ozean als ihr eigentliches Gebiet wahrnehmen, weil ihre Stärke ist die Flotte. Und sie sind sozusagen nicht so gut gebunden und nicht so erdgebunden wie die Deutschen, Franzosen und andere Erdvölker sind. Nicht von ungefähr greift diese Metapher auch Foucault auf in seinem berühmten Text über Heterotopie, wo er sagt, die Heterotopie ist das Schiff. Das heißt, ja, ein freies Leben, das ist die Marine sozusagen. Okay, in diesem Sinne haben wir sozusagen zwei Modelle, kursorisch angeschaut. Beide sozusagen sind diejenigen, die irgendwie politische Ordnung sicher wollen. Entweder ist es eine allgemeine universalistische politische Ordnung wie Leo Strauss, oder ist es eine unstabile, gottgegebene Kampfordnung wie bei Schmidt. Aber es ist eine Ordnung. Wenn man von der Perspektive anschaut, das Ganze, dann ist es ganz klar, dass dieses dialogisch-politische Traktat, wie Sie auch gesagt haben, keine Ordnung schafft. Sondern man muss ja ganz klar sehen, was auf wen indirekt sich Benjamin hier verweist, da verweise ich mich auf Nietzsche, wenn er sagt, alle wollen nur das Glück. Ja, das ist die nietzscheanische Position. Das im Profanen und als Lebenswesen braucht man ein Glück. Ist das so, dann ist schon jede Ordnung automatisch untergraben. Wir haben gestern darüber im Kontext von Beuys, Herr Gustl, sehr viel gesprochen. Wenn man Glück will, will man keine Ordnung. Bei einer Ordnung ist der Unglück. Ja. Man geht zur Arbeit, man leidet, man putzt, ja, zunächst die Zähne und die Wohnung. Man zahlt seine Steuer und schreibt die Steuererklärung, man versichert sich, ja, man geht in die Schule, in die Hitze und so weiter, man leidet. Jede Ordnung ist die Ordnung des Leiders. Das heißt, wenn das Profane als ein Raum verstanden wird, wie von Nietzsche, wie von Beuys und den anderen, ein Raum, in dem man nach dem Glück sucht. Dann sucht man im Grunde im Profanen nach der Auflösung des Staates, Auflösung des aller Ordnungen und Selbstauflösung als das höchste Glück erlebt. Das heißt, das Profane ist der Raum des Untergangs, weil das höchste Glück erreicht man in erotischen Taumeln, ja, das haben alle, in einer Ekstase, in der Selbstüberschlagung, das heißt im Grunde Selbstuntergang. Ja. Also die nietzscheanische Linie, an die sich hier anschließt, Benjamin, ist die Linie, die extrem skeptisch ist in Bezug auf alle Versuche, all einer Ordnung im Leben zu bemühen. Das kommt, ich habe schon erwähnt, das kommt noch schon von Dostoevsky, der gesagt hat, sozusagen auch wenn jemand der perfekteste Ordnung und Kristallpalast erreichen würde, ein alter Trinker sozusagen würde nach dem Mord nach Alkohol suchen. Weil das ist ein einziges Glück, um die Interpretation ein bisschen zu verstehen. Das heißt, sozusagen, es gibt eine Tradition, eine tiefe, abgrundtiefe Skepsis in Bezug auf die Männlichkeit der menschlichen Natur überhaupt, so etwas wie Glück zu finden, mit der Ordnung zu verbinden. Ja, eine anti-utopische, oder die skeptische Ausrichtung. Dazu gehört sicherlich Dostojewski, dazu gehört Orwell, mein italienischer Nazi, gespielt. Dazu gehört Nietzsche, aus der Linie, dazu gehört Benjamin. Sie glauben, dass der Mensch ist seine Natur nach selbstzerstörerisch. Und das bedeutet, dass auf den Menschen kann man nicht bauen. Man kann weder eine ewige Ordnung bauen, noch eine universale Ordnung bauen, nicht einmal eine regionale Ordnung bauen, nicht einmal eine Nation. Also rein gar nichts, weil der Mensch nichts anderes will als Glück. Und das Glück ist der Untergang. Das Glück ist letztendlich Selbstzerstörung. Alles, was auf den Menschen sozusagen aufgebaut ist, muss untergehen. Mensch ist ein Material, ist alles zum Einsturz. Ist es so, dass dann kann eine Ordnung nur als eine messianische gedacht werden? Die hat aber mit der Menschenrealität nichts zu tun. Und die Politik dient objektiv nur dem Nihilismus, das heißt, diesem Selbstzerstörung. Das heißt, die Politik ist nur die Möglichkeit, die Selbstzerstörung des Menschen zu gestalten, im totalen Nihilismus. Alle Versuche, die Politik irgendwelche andere, höhere und stabilere Vorgaben zu geben, das alles ist einfach unrealistisch. So, die einzige Realität ist die Realität der Selbstauflösung. Wir haben gestern in Bezug auf Beuys erwähnt. Es ist in der Tat nichts einfacher, ja, als sich selbst aufzulösen, als zur Auflösung zu nehmen. Und im Grunde tut man das. Man sozusagen letztendlich das, was die Menschen wollen, ist, sich selbst zu besiegen, sich selbst zu überwinden, und das bedeutet, sich selbst abzuschaffen. Ja, getrieben von der Angst vor dem Tod, wie Nietzsche das beschrieben hat. Ist das so eine Tradition der absoluten Skepsis, ja, in Bezug auf die menschliche Natur, sei es diese, sei es jene, dann bleibt die Sache nur messianisch. Ich denke, was Schmidt war so ordnungsbesessen, dass ich glaube, er hat es einfach übersehen. Wenn er sagt, dass es Warte sein und Wartezustand und so weiter, er denkt so, er denkt, das Bessere ist der Feind des Guten. Das ist der Grundgedanke. Er denkt, die Juden sind ontologisch, deswegen Rache anziehen, ontologisch im Unrecht. Und zwar, sie sind deswegen ontologisch im Unrecht, weil sie statt eine schlechte, aber mehr oder weniger funktionierende Ordnung zu bejahen, der Untergang dieser Ordnung wünschen und herbeiführen, in der Suche oder in der Erwartung einer besseren Ordnung. Aber diese bessere Ordnung kommt nie, weil sie der menschlichen Natur widerspricht. Also das war sein Einwand. Entscheidender. Ich glaube, dass dieser Einwand hat das Ziel nicht getroffen. Weil es ist nicht so, dass etwa Benjamin und andere, wenn man sagt jüdisch, da meint er Benjamin Adorno. Also von der Schule ist er nicht. Dass die nicht die imperfekte Ordnung abschaffen wollten, in der Erwartung einer perfekten Ordnung. Sie haben einfach nicht geglaubt, dass irgendwelche Ordnung überhaupt zu schaffen ist, sei es auch imperfekt. zu Recht oder zu Unrecht, das ist jetzt eine andere Frage. Aber es sozusagen diese Art des Denkens wird von diesem Argument nicht getroffen, ja? Vielleicht von einem anderen, nicht von diesem. Ja, weil sie glauben schlicht und einfach nicht an den Menschen. Und sie glauben schlicht und einfach nicht an seine Fähigkeit, überhaupt irgendetwas aufzubauen, unter welchen Umständen auch immer. Ist es so, dann bleibt es nichts anderes übrig, als auf der einen Seite über diese Imperfektion des Menschen, auf der anderen Seite über die messianische Alternation zu denken. Diese Ordnung, die Schmidt angestrebt hat, haben sie einfach nicht gesehen. Und wenn man die Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges, die Erfahrungen des Weltkrieges in Betracht zieht, dann ist es nicht interessant, dass was auch immer man sagt über alle anderen, aber nicht allgemein, als Zeitdiagnose lagen sie richtig als Schmidt. Ja, weil als Dritte Reich etabliert worden war, hat er gedacht, das ist die Realisierung seines Traums von einem Staat, der Lebensweise, der Bevölkerung entspricht, alles stabilisiert, eine spezifische, an Deutschland angepasste Ordnung schafft, hat er angefangen, die Verfassung zu schreiben und so weiter und so fort. Er war guter Hoffnung. Dass das alles so ruhig lebt. Na gut, man streitet so einer Weile, besiegt so einige Nachbarn, kriegt einige Dritte zurück und dann lebt man glücklich unter Deutschen. Was eigentlich man bekommen hat, war genau das, was Benjamin beschreibt. Ja? Das heißt, eine selbstzerstörerische, traumhafte, ekstatische Selbstüberschreitung in der Suche nach einem absoluten Glück und absoluter Erfüllung, absoluter Macht, Erlebnis und so weiter und so fort. Also eine selbstzerstörerische Selbstauflösung in einer totalen politischen Ekstase. Das heißt etwas, was eben eher eine nihilistische Politik ist. Das heißt eher das, was Benjamin beschreibt, als eine Diagnose, als das, was so sich Schmidt so vorgestellt hat. In diesem Sinne war alle Reden über das Messianische, diagnostisch gesehen, lag Benjamin eigentlich richtig, zumindest in Bezug auf die komplette Situation, in der das geschehen hat. Ob man diese Situation dafür allgemein und generell sagen kann, dass die menschliche Natur so ist, ja, wie sie beschrieben wurde, zu dieser Zeit. Von Benjamin ist es eine zweite Frage. Man muss aber sagen, dass er in seiner Meditation sich einschreibt, wie gesagt, in eine lange Tradition. Eine Tradition, die viel früher beginnt. Und nicht so einfach sozusagen zu notieren. Ich weiß nicht, wie viel Zeit war denn genau. Ich würde fast sagen, wir haben noch 15 Minuten zur Diskussion. Und dann hören wir uns die Vorteile. Falls es eine Reaktion gibt. Also es ist die Tradition der sozusagen als die kam als Reaktion im Grunde auf die Exzesse der Französischen Revolution, würde ich sagen. Ja. Wir hatten sozusagen im 18. Jahrhundert, 17. und 18. Jahrhundert, wir haben eine lange Suche gehabt nach philosophischer Suche, politischer Suche und so weiter, nach einer universalen und tragbaren Ordnung, die eine universale Ordnung wäre, die abgeleitet werden könnte von der Menschennatur, von einer Konstruktion, vom philosophischen Verständnis der Menschennatur und die eine gewisse Stabilität hätte. Ja. Und zwar eine Stabilität unabhängig von jeder religiösen oder sonstigen Tradition. Und das sind viele Projekte, das ist die ganze Aufklärung, die Drogen, und Rousseau und Kant und die anderen. Und dann plötzlich hatte man die erste Erfahrung der Selbstzerstörung, politische Selbstzerstörung im Nihilismus. Das waren die Ekstase französische Entzündung, Guillotine. Ja, das waren sozusagen in ekstatischen Zustand eine Generation der Revolutionäre nach der anderen angeschlachtet hat. Ja. Und begann in der Aristokratie. Und dann mehr und mehr wurde es zu einer selbstmörderischen Veranstaltung, die von einem ekstatischen Menschenmenge in einem Zustand der absoluten Verzückung geleitet worden war. Und dieses Bild, dass das passieren konnte im Zentrum des zivilisierten Welt, also damals in Paris, das war ein totaler Schock für das ganze Europa. Und dann beginnt die Reflexion darüber, wie es überhaupt möglich war. Und im Grunde haben wir mit späten Folgen dieser Reflexion. Und das schon beginnt mit Hegel, der sozusagen akademischer Philosoph zu sein scheint. Aber wenn man schaut, ja, was er eigentlich sagt, ja, nur das reaktualisiert, wo er sagt, dass der Mensch ist eine pure Negativität, reiner Zerstörungstrieb, dass alle Triebe führen automatisch zur Zerstörung dessen, was sie anstreben, weil etwas anzustreben und etwas zu wollen, bedeutet eigentlich zu wollen, das zu zerstören, weil sonst hätte man das nicht gewollt, es wäre dann nicht neutral weiterstreben und so weiter. Also alle diese Figuren des Menschen beschreiben des Menschen als eine Zerstörungsmaschine, eine Nihilismusmaschine, eine Maschine, der sozusagen, die ein Loch im Sein macht, ja, so Sartre sagt, der Mensch ist jemand, der Loch im Sein macht, ja, der nur sozusagen, nur das Nichts produziert, ja, das ist gar nichts. Ja. Und wenn schon die Welt verändert, nur weil die Welt durchläuft, ja, und so weiter. Diese ganzen Figuren, die waren Figuren, die entstanden sind im Anfang des 19. Jahrhunderts als eine skeptische Reaktion auf der 18. Jahrhundert, 17. Jahrhundert, 16. Jahrhundert Diskurs. Und das ist die Tradition, in der Nietzsche steht. Das ist die Tradition, in der Benjamin steht und viele andere. Das ist die Tradition, den Menschen als unsicheren Kompromiss, als jemanden zu begreifen, der von Tod bedroht und hysterisiert, ja, extrem hysterisiert durch dieses Warten auf das kommende Ende, auf dieses Warten nur reagieren kann, indem er dieses Ende beschleunigt. Im Grunde das ist der Punkt. Sozusagen diese Analyse, die Freud teilt, die Nietzsche teilt und so weiter. Man kann dieses Warten nicht ertragen und reagiert auf dieses Warten mit sozusagen Beschleunigung und findet in dieser Beschleunigung das einzige Glück, das einem überhaupt zusteht. Das ist dieser ganze Sportereignis, Surfing, ja, Alpinismus, ja, die ganze Extremsport. Es geht darum, sozusagen den Tod zu beschleunigen und zu designen und einen dieser Form den Tod zu geben, schneller zu sterben, statt zu warten. Und zwar in einer effektvollen Kulisse, ja, zum Beispiel auf der Ozean, Berge, Schnee und so. Das ist sozusagen Urtraum. Und da der Mensch diagnostiziert worden war, als der von diesem Urtraum wesentlich besessen ist, und wesentlich bestimmt ist, und dass der Thanatos, ja, dieser Trieb zur Selbstzerstörung als höchste Glückswahrung, weil Freud auch beschreibt, thanatischer Trieb, dass er sozusagen inhärent der Menschen ist und eigentlich seine Natur ausmacht, sein zum Tode, ja, das macht den Menschen für keine Ordnung. Also sei es regionale, sei es nationale, sei es eine klassenbestimmte, sei es kommunistische, sei es nationalsozialistische. Der Mensch ist einfach nicht stabil geworden. Ja. Er ist kein Stein, aus dem man Architektur machen kann. Es ist nicht so interessant, dass die alle, die es wollten, Architekten waren. Ja. Hitler, Stalin, Mussolini. Ich habe vor kurzem erfahren, dass auch Franco seit seiner Kindheit Architekturzeichnungen gemacht hat, ja, obwohl er viel früher war. Also seine Lebensbeschäftigung war sozusagen Gebäude zu entwerfen. Und er hat, als er eine Militärschule bauen wollte, sie selbst erbauen. Das heißt, der Mensch als Stein, ja, das war die Idee, der Mensch als ein festes Material, aus dem man etwas bauen kann. Die Tiefe, Einsicht seit Hegel bis Benjamin besteht darin, der Mensch ist nicht der Stein, der Mensch ist ein Loch. Ja. Und auf dem kann man nichts bauen. Es kommt nur zur Ruine. Außer, dass wenn man wie Hitler, nicht wahr, der das auch verstanden hat, ja, da sozusagen sagt, die Ruine ist genau das, was wir wollen. Ja. Wenn man das sagt, dann funktioniert das. Ja. Wir wissen historisch, ja, man kann wirklich sozusagen diese ganze Straße entfalten. Aber man muss ganz klar sehen, es handelt sich um Zerstörungsextase. Also die Kinder, ja, die alles zerstören, ja, kaputt machen. Ja, und das ist der Mensch. Ja. Der macht alles um sich selbst kaputt. Und das ist sein Urtrieb. Ja, nach dieser Situation.
Also dann wäre nur das Kapital sozusagen.
Das wäre nur das Kapital. Ja, das wäre nur das Kapital. Da war so ein. Wir schließen damit vielleicht, das ist eine gute Frage. Weil ich war gerade, als ich in Sydney war, bei der Konferenz über das Gedächtnis ja unter anderem, da gab es einen Typ, der ist so ein relativ junger englischer Philosoph, streng marxistische Provenienz. Der versucht sozusagen nach allem Postmodern und so weiter Marxismus rein, wo jeder zu überleben, Peter Osborne. Und der hat gesagt, dass genau das, ja. Er hat gesagt, er hat zunächst einmal zitiert, Ablösung, gerade was wir gesehen haben, und zwar der Spruch, die Wahrheit wird nur dann auftauchen, wenn der letzte Zeuge stirbt. Und er sagt sozusagen, das Gedächtnis ist ein falscher Begriff, weil der Mensch ist dermaßen verkommen sozusagen, dass er kein Gedächtnis hat. Das ist nur eine Lüge. Alles, was wozu der Mensch fähig ist, ist in der Liebe. Das heißt, das Einzige, was zählt, ist das, was in völlig entfremdeter Form sich objektiv anhäuft. Ja? So etwas wie die Prozesse, zum Beispiel genetische Prozesse in Menschen, die sind verlässlich. Ja? Weil durch die Anhäufung und Modifizierung der Gene kann man tatsächlich objektiv erforschen, was im Menschen passiert. Ja, das wissen wir in der Tat. Das ist okay, das kann man erst nehmen. Ja. Man kann all das erst nehmen, aber den Menschen, was er sagt, kann man überhaupt nicht ernst nehmen und das muss man einfach vergessen, ja, für alle Zeit. Und dann hat er eben gesagt, aber letztendlich, wir haben das Beste, Verlässlichste, Kriterien des Gedächtnisses. Das ist die Akkumulation des Kapitals. Weil Akkumulation des Kapitals und wie sich das Kapital akkumuliert, das ist das verlässliche Kriterium des Gedächtnisses. Das ist, was objektiv tatsächlich passiert ist. Dass man Geld angehäuft hat oder verloren. Das ist wirklich wahr, das ist nachprüfbar, objektiv und das hat nichts damit zu tun, was die Menschen dabei sagen. Was sie aber sagen, also mal vergessen oder gar nicht zu Kenntnis nehmen. Und er hat gesagt, das ist eine wahre marxistische Methode, das ist in der Tat eine wahre marxistische Methode, das ist in der Tat sozusagen die Rückkehr, ja, zu der absoluten hegelianischen, post-hegelianischen Skepsis der früheren marxischen Schriften, die gar nicht der deutsche war, so rein analytisch, und von einem tiefsten Misstrauen, ja, in Bezug auf alle subjektive, emotionale und so weiter, dafür sozusagen das einzige Kapital, Bewegungen, Wahlen, ja, wie sie sich das machen. Und die Menschen spielen dabei keine Rolle. Okay, das haben wir jetzt, denke ich. Und